Angefangen hat es mit unserem mittleren Sohn. Zu Hause war es dann schon so, dass wir wirklich heftige Wutausbrüche hatten, in denen auch wirklich viel zu Bruch gegangen ist. Ich habe das aber am Anfang noch darauf geschoben, dass sich vieles verändert hat. Für mich war er immer einfach der quirlige Junge und der muss einfach viel draußen sein und auf dem Baum rumklettern. Aber es war dann einfach irgendwann eben doch so, dass es ihm auch nicht mehr so richtig gut ging. Er hat einfach nicht mehr so richtig dran geglaubt, dass er ein guter Junge ist, weil er eben da schon gemerkt hat, er kommt in der Schule nicht so mit wie die anderen. Ja, und nach einer Zeit in der Diagnostik kam dann eben raus, dass er ADHS hat, mit dem ich bis dahin eigentlich wenig zu tun hatte. Und wenn, dann hatte ich heute gesehen sehr viele Vorurteile gegenüber Kindern mit ADHS.
Willkommen zur 54. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Der braucht nur mehr Bewegung oder das liegt alles nur an eurer Erziehung. Das sind nur einige der Kommentare, die sich Eltern von ADHS-Kindern anhören müssen. Dabei hat das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom nichts mit Erziehung zu tun. Es ist eine neurobiologisch bedingte Störung im Gehirnstoffwechsel, die vererbbar ist. Es stimmt auch nicht, dass sich Menschen mit ADHS nicht konzentrieren können. Das geht sehr wohl, aber nur, wenn sie das Thema wirklich interessiert. In der Schule kann das schon mal zum Problem werden. Was können wir Eltern da tun? Darüber sprechen wir heute mit Cornelia, die gleich zwei Kinder mit ADHS zu Hause hat und selbst erst vor kurzem ihre eigene Diagnose erhielt. Sie erzählt uns auch, wie sich ADHS bei ihrer Tochter ganz anders äußert als bei ihrem Sohn. Und welche Strategien ihr als Mutter geholfen haben, den Alltag besser zu meistern. Viel Spaß mit dieser Folge. You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back, despite the pain inside. Liebe Cornelia, schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Du bist ja Mitglied bei uns bei Mein Herz lacht und eine Mutter von drei Kindern. Aber bevor ich jetzt zu viel über dich erzähle, erzähl du uns doch ein bisschen was über dich und deine Familie.
Ja, sehr gerne. Genau, ich bin Cornelia. Ich wohne im Nordschwarzwald. Ich habe drei Kinder, bin verheiratet und wir haben noch ein kleines Fellkind, unseren Hund. Und ja, haben das Glück, in einem kleinen Häuschen zu wohnen. Ja, meine Kinder, die sind 18. 14 und bald 8, genau. Und ich bin von Beruf Heilerziehungspflegerin. Ich arbeite als Schulbegleitung in einer Grundschule und mache das jetzt auch schon seit 3 Jahren. Ja, und so ist es bei uns.
Sehr schön. Und du bist ja heute bei uns zu Gast, weil wir über das Thema ADHS sprechen. Bei deinen Kindern, wann hast du denn gemerkt, dass bei euch ein bisschen was anderes ist oder dass es vielleicht irgendwie Symptome gab oder so? Wie hat das angefangen?
Angefangen hat es mit unserem mittleren Sohn. In der Grundschule gab es eigentlich erstmal keine großen Auffälligkeiten, auch im Kindergarten nicht, außer dass er Schwierigkeiten mit dem Lesen hatte. Zu Hause war es dann eher schon so, dass wir wirklich heftige Wutausbrüche hatten. Ich habe das aber am Anfang noch darauf geschoben, dass sich vieles verändert hat. Er ist in die Grundschule gekommen, die große Schwester ins Gymnasium, die kleine Schwester war geboren. Es war einfach viel. Na, ich gedacht, okay, er braucht seine Zeit. Und es hörte aber irgendwie nicht so richtig auf, dass er mit sich selber einfach so im Unreinen war. Aber in der Schule hat es ja irgendwie noch funktioniert. Und ja, wir haben das beim Kinderarzt thematisiert und dann hat er uns eben geraten, naja, doch mal in die Diagnostik zu gehen. Für mich war das immer noch so, naja, das LAS-Thema und es ist ja viel bei uns. Aber irgendwie habe ich dann schon auch gemerkt, vielleicht ist da doch mehr. Und ja, und nach einer Zeit in der Diagnostik kam dann eben raus, dass er ADHS hat. Und eben eine leichte Lese-Rechtschreibschwäche. Und ja, das war so eigentlich der Anfang. Für mich war er immer einfach der quirlige Junge und der muss einfach viel draußen sein und auf dem Baum rumklettern. Und deswegen habe ich mich so schwer getan, ihn irgendwie, ja, mit ihm in die Diagnostik zu gehen. Aber ja, es war dann einfach irgendwann eben doch so, dass es ihm auch nicht mehr so richtig gut ging und uns allen eigentlich auch nicht mehr richtig gut ging mit dem, wie es war. Und dann stand eben die Diagnose fest, da war er in der 3. Klasse.
Ja, ich glaube, es ist ja auch so, man möchte ja sein Kind auch nicht irgendwie abstempeln lassen, ne? So als Eltern, dass man sagt, oh, mit dir stimmt irgendwas nicht, weil jetzt Wutausbrüche kennen wir natürlich alle, hat jedes Kind.
Und dann ist vielleicht die Frage, ja, wo ist da die Grenze? Oder ist jemand einfach vom Charakter her lebhafter, braucht mehr Bewegung und so? Das kennen wir ja alles. Aber wenn du jetzt sagst, es ging euch auch als Familie nicht so gut, was war denn das, warum es euch nicht so gut ging?
Es waren halt nicht einfach diese Wutausbrüche, wie man die vielleicht einfach auch von Kindern so im Übergang Kindergarten, Grundschule kennt, sondern das waren wirklich heftigste Wutausbrüche, in denen auch wirklich viel zu Bruch gegangen ist. Es gab auch Momente, in denen er weggelaufen ist. Heute weiß ich, es war ihm einfach alles zu viel. Er konnte es aber auch nicht gut ausdrücken und ich habe es nicht richtig sehen können. Und das war natürlich auch sehr belastend, weil wenn dann halt ein siebenjähriges Kind in der Dunkelheit abends wegläuft, dann ist schon schwierig. Ja. Und es war einfach sehr unruhig, sehr laut. Das Baby dazu, das dann noch geschrien hat, die große Schwester, die auch sehr mit sich gekämpft hat im Gymnasium. Dann sind beide in sehr schwierige Klassen am Anfang gewesen. Ja, und dann eben diese Wutausbrüche, die einfach nicht so richtig enden wollten letztendlich. Das hat uns sehr bedrückt und eben auch irgendwann hatte er wirklich eine Not. Er war, ich möchte nicht sagen depressiv, aber er hat einfach nicht mehr so richtig dran geglaubt, dass er ein guter Junge ist und dass er es gut machen kann. Weil er eben da schon gemerkt hat, irgendwie, er kommt in der Schule nicht so mit wie die anderen. Natürlich auch geschuldet durch die Leserechtschreibschwäche. Ja, wenn einem sich diese Welt der Buchstaben gar nicht so richtig eröffnet, das ist super frustrierend, ja, und alle kommen voran. Das war schwierig für ihn und ja, für uns, das mit ihm auszuhalten, ohne zu wissen, was ist denn eigentlich los. Ja.
War das dann für euch eher eine Erleichterung, als ihr dann diese Diagnose ADHS bekommen habt? Oder was für Gedanken sind dir dann so durch den Kopf geschossen? Weil man hat ja schon ganz viel gehört. Vielleicht weiß man auch gar nicht so richtig, was ist das jetzt? Wie ging es dann dir damit?
Es war beides. Also auf der einen Seite war es gut, okay, da ist wirklich was, an dem können wir noch mal mehr arbeiten. Aber auf der anderen Seite ja. Du sagst es schon, das große Wort irgendwie Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Das ist ein ganz schön großes Wort, mit dem ich bis dahin eigentlich wenig zu tun hatte. Und wenn, dann hatte ich heute gesehen sehr viele Vorurteile gegenüber Kindern mit ADHS. Und das musste ich erstmal für mich unter einen Hut kriegen. Also meine Vorurteile, die ich bis dahin hatte und dann mein eigenes Kind. Das war für mich fast das Schwierigere an dem, als dass er das jetzt hat und wir jetzt weitermachen können. Ja.
Weißt du noch, was du damals so gedacht hast über ADHS? Also was du jetzt heute vielleicht als Vorurteile bezeichnen würdest, aber was hast du so gedacht, was das ist?
Also Thema Konzentration, was ja bei den allermeisten Kindern der Fall ist, dass sie Schwierigkeiten damit haben, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, sondern ich habe halt Kinder gesehen, die irgendwie über alle Tische gegangen sind und unruhig waren und kaum zu bändigen. Und ich habe mir gedacht, oh Mensch, die brauchen einfach ein liebesvolles Zuhause und die brauchen viel Zeit draußen und im Wald und die muss man einfach irgendwie auch Kind sein lassen. Jetzt hatte das ja aber mein Sohn alles. Der hat ja hier einen riesen Garten mit Kirschbaum, auf dem hier geturnt wird und geschnitzt und alles war ja da und ein liebevolles Zuhause. Und jetzt hat er ADHS. Das passte ja irgendwie gar nicht in meine Welt. Und dann fing ich an, eben umzudenken. Und da bin ich heute sehr, sehr dankbar drum, dass ich diese Erfahrung auch machen darf, ja. Dass ich selber aus dieser Schublade rausgekommen bin und heute dazu beitragen darf, ADHS zu entstigmatisieren.
Das heißt, war das so, dass du früher irgendwie gedacht hast, das hat auch was mit der Erziehung zu tun, sage ich mal. Und wenn man da nur was verändert, dann geht's wieder weg?
Also ganz kann ich dir das nicht mehr sagen, aber ein Teil war das auf jeden Fall davon, dass es auf jeden Fall Eltern und ein Umfeld braucht, die da einfach mitziehen mit dem Kind und dann wird das schon. Und dass ja aber die Kinder einfach Schwierigkeiten haben, sich in dieser Welt zum Teil auch zurechtzufinden mit den Anforderungen, die an sie gestellt werden, die eben für neurotypische Menschen gemacht sind, das hatte ich halt gar nicht auf dem Schirm. Das heißt, das liebevolle Zuhause ist heute noch genauso wichtig, aber eben auch noch viele andere Dinge.
Und dann hast du dich aber wahrscheinlich auch eingelesen und informiert und habt ihr dann was verändert bei euch im Alltag? Weil du hast ja gesagt, eben vieles hattet ihr schon, viel Bewegung und so, aber ja, vielleicht Thema Hausaufgaben oder was habt ihr anders gemacht?
Also Stück für Stück haben wir einiges gemacht. Noch während wir in der Diagnostik waren, sind wir zur Ergotherapie gegangen und hatten da ein Training. Da ging es darum, seine Konzentration zu fördern. Und im Endeffekt war das aber für mich schon so der erste Einstieg, überhaupt ADHS zu verstehen. Für den Kinderarzt war es schon recht klar, dass es in diese Richtung gehen würde, auch für die Ergotherapeutin, aber da hatten wir die Diagnose ja noch nicht. Und die Frau hat vor allen Dingen auch viel mit mir gearbeitet, mir mein Kind erklärt, ja, und wo sind die Schwierigkeiten? Damit hat es eigentlich angefangen. Und als wir dann eine Diagnose hatten, haben wir Online-Elterntraining gemacht. In unserem Landkreis wird das auch gefördert. Und es ging 10-mal, indem wir im ersten Teil uns mit den Eltern, mit anderen Eltern ausgetauscht haben. Und der zweite Teil war dann immer ein Informationsteil über die verschiedenen Dinge im Alltag. Genau, und Hausaufgaben haben wir verschiedene Dinge ausprobiert. Aber heute würde ich sagen, haben wir lange gebraucht, bis wir das gefunden haben, was ihm gut getan hat. Am Anfang dachte ich immer, er braucht totale Stille, damit er gut arbeiten kann. Heute weiß ich, dass es gut ist, wenn die Musik schön laut ist, weil dann hört er nichts drumherum. Und dann oft auch Hörspiel. So geht es meinen anderen Kindern auch. Die hören ein Hörspiel oder laut Musik und dabei wird Hausaufgaben gemacht. Und wichtig ist, dass irgendwo immer eine gewisse Belohnung dahinter steht. Also wir haben Belohnungspläne gemacht, aber das fing eigentlich gar nicht mal mit den Hausaufgaben an, fällt mir da ein, sondern mit dem Weg, selbstständiger zu werden. Also es heißt, ich stand wirklich bei jeder Sache hinter ihm, mach jetzt Zahnpasta auf die Zahnbürste, putz dir die Zähne, zieh dich aus, bring deine Wäsche in den Wäschekorb, zieh dir deinen Schlafanzug an. Also wirklich, ich stand immer hinter ihm oder wir, also mein Mann und auch bei anderen Dingen. Also haben wir Pläne gemacht, Schritt für Schritt Pläne. Und er hat dann immer abgekreuzt. Und wenn wir dann, wenn ein Tag gut gelaufen ist, dann gab es halt abgestuft einfach irgendwie eine kleine Münze oder einen Aufkleber. Wir haben das immer mal variiert. Und es hat dazu beigetragen, dass er das Gefühl bekommen hat, ah, ich krieg's ja doch hin. Also er hatte dann diesen visualisierten Plan im Kopf. Und das war wirklich eine große Hilfe, weil er sich einfach wieder selbstständiger fühlen konnte, weil er auch miterlebt hat, andere Eltern müssen das nicht so machen, dass die da immer so hinterstehen. Das hat geholfen. Ja, und allgemein für viele Dinge einfach Pläne gemacht, dass er das sehen kann, was es zu tun, abzuhaken und dann eben immer wieder angepasst, ja, so Belohnungssysteme. Und da sprechen wir wirklich von kleinen Dingen, die es dann gab. Aber für ihn war es manchmal schwierig, sich überhaupt für irgendwas zu motivieren und dass es sich lohnt, sich anzustrengen in dem Moment. Ja, und das hat ihm wahnsinnig geholfen, wieder so an sich zu glauben, dass er das auch hinbekommt. Und wir haben das heute auch immer wieder mal noch. Also er ist jetzt 14 und es gibt mal noch Zeiten, wo er sagt, boah, ich brauche irgendwie wieder ein bisschen Push von außen, können wir wieder irgendwie was machen. Und heute sind das dann Pläne, die laufen wirklich über mehrere Monate, weil er heute diese kleinschrittigen Erfolgserlebnisse nicht mehr so braucht. Aber als kleines Kind ist das wirklich wichtig am Ende des Tages. Und musste ich auch dazu lernen, es ist auch okay, wenn man mal einen Tag nicht schafft. Und auch dann ist die Bemühung wichtig. Und auch dafür gibt es ein Token, eine Belohnung, einen Aufkleber, wie auch immer. Auch das ist wichtig. Und auch das habe ich wieder in der Ergotherapie bei ihm gelernt.
War das so im Rückblick dein größter Aha-Moment? Weil wir wissen alle ja vielleicht nicht so viel über ADHS, haben irgendwelche Vorstellungen und du hast dann so ein bisschen gesagt, du musstest erst dein Kind verstehen lernen. Würdest du sagen, dieses so mit den Belohnungen oder dass er vielleicht einen gewissen Hintergrundpegel an Musik oder Lautstärke braucht, um sich zu konzentrieren, war das so die größten Aha-Momente oder gab es irgendwas, wo du sagst, oh, als ich das verstanden habe, da hat sich was verändert?
Also das in der Ergotherapie war definitiv einer der größten Momente am Anfang und da hatten wir ja die Diagnose noch nicht, auch ja die Belohnungspläne. Ich muss sagen, das Elterntraining hat mir nochmal viel gebracht, weil ich auch aus diesem wir sind alleine in so ein wir sind gemeinsam gekommen sind. Das sind auch noch andere Eltern, die stehen vor ähnlichen Herausforderungen im Alltag. In der Kur habe ich grundsätzlich nochmal ein bisschen was über ADHS gelernt. Und für mich als großen Aha-Moment gab es dann, dass man für Kinder, die eben ADHS haben, auch eine Pflegestufe beantragen kann, was uns in unserem Familienalltag wahnsinnig entlastet hat. Und das war für mich wirklich einer der wertvollsten Tipps, muss ich sagen, die ich dort bekommen habe. Ich glaube, so diesen einen Aha-Moment hatte ich nicht, aber viele kleine Dinge, die es so zusammengepuzzelt haben, weil es halt schon auch komplex ist, schon eigentlich so dieses intensivere Reinlesen, okay, was passiert da eigentlich im Gehirn anders? Okay, was macht ihm Schwierigkeiten? Man kann nicht sagen, dass die Kinder alle gleich sind, ja, und dann versteht man das, sondern man muss sich so sein Kind so ein bisschen auch zusammenpuzzeln fast manchmal, ja, je nachdem, was ausgeprägter ist, die Hyperaktivität oder die innere Unruhe oder Konzentration, also ja, genau.
Das war dann so dieses Rausfinden, bis ihr halt wusstet, Musik tut ihm gut beim Lernen, ne? Oder also welche Lernumgebung brauche ich eigentlich? Mache ich vielleicht eher kleinere Einheiten oder lerne mehr am Stück oder solche Sachen dann auch? Spielt genau. Ja auch Ernährung noch eine Rolle?
Ernährung dahingehend, wobei das bei uns eh schon so war, einfach ja natürlich zu gucken, dass es jetzt nicht so wahnsinnig viel zuckrige Sachen gibt. Wobei wir auch mal, das war wirklich ein Aha-Erlebnis, er sich heimlich eine Cola gekauft hatte und so geschlafen hat wie noch nie. Also es war dann schon auch so ein Erlebnis. Und es gibt auch immer wieder Eltern, die sagen, ihre Kinder regulieren sich wirklich über Kaffee und Cola. Welche, die halt oft nicht medikamentös eingestellt sind, da gibt es das schon mal. Oder auch Erwachsene vor allen Dingen eher, weil das so eine paradoxe Wirkung haben kann. Bei den Hausaufgaben haben wir manchmal ein bisschen was ausprobiert. Es gab mal eine Art von Motivationsskala, die bei uns völlig nach hinten losgegangen ist. Das hat gar nicht funktioniert. Und da brauchte auch ich erst wieder einen Moment, bis ich begriffen habe, okay, nee, das passt einfach nicht für mein Kind. Und dann genau zu überlegen, für meinen Sohn war es oft so, der hat ein Blatt Papier gesehen, da waren vielleicht nur 3 Aufgaben drauf, aber es war verteilt auf das ganze Blatt. Und dann war für ihn schon die Nummer gelaufen. Es ist viel zu viel, er schafft es niemals. Und als Erwachsener sitzt man davor und denkt, ja, es sind nur 3 Aufgaben und ich weiß, dass du das kannst und wir sind in 5 Minuten fertig. Also auch da Strategien zu finden, gerade ich habe viel mit Timern gearbeitet, es gibt da verschiedene Arten, wo dann die Zeit runterläuft, wo sie hochläuft, mit farbig, mit blinkend. Also man kann da ganz viel ausprobieren. Ja, und das war eigentlich so eine Kombination aus Sachen kleinschrittiger machen, zeitlich einteilen, zwischendurch ein bisschen Bewegung, immer wieder vor allen Dingen auch loben, einfach auch zu sagen, hey toll, ich sehe, dass du dich anstrengst. Nicht zu sagen, toll, hast du das jetzt gerechnet, sondern ich sehe, du strengst dich an, das ist super. Und ja, das hat sehr geholfen auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, in der Grundschule hatten wir auch Lehrer, die da wirklich toll mit uns auch im Kontakt waren. Es gab auch Tage, an denen ich wusste, er kann das super rechnen zum Beispiel oder auch aufschreiben, aber die Masse erschlägt ihn. Also darf er Aufgabe 1 und Aufgabe 4 machen, so dass er zumindest das Wichtigste auf Papier hat. Und das war für die Lehrer auch okay. Also da kann es super Wege geben, wie man seinem Kind da entgegenkommen kann. Und heute weiß ich, das war eigentlich auch schon echt ein Nachteilsausgleich, ohne dass das irgendwo festgehalten wurde. Ja, und er durfte ganz viel auch mit mündlicher Beteiligung letztendlich auch nochmal ja herausholen, das, was er schriftlich manchmal einfach nicht geschafft hat.
Also habt ihr das auch dann bei den Lehrkräften angesprochen und offen kommuniziert, Diagnose?
Auf jeden Fall. Heute würde ich sagen, war das vor allen Dingen auch mein Bedürfnis, das zu kommunizieren und vor allen Dingen auch mein Bedürfnis danach, irgendwie mehr zu erfahren. Dann musste ich leider feststellen, dass viele oder die Lehrer, die wir so um uns herum hatten, oft eigentlich wenig Ahnung von ADHS hatten. Ähnlich einen Start mit ADHS eigentlich wie ich selber. So dass ich da so ein bisschen ins Leere gelaufen bin. Aber wir sind mit der Offenheit immer gut gefahren, zum Glück. Also während wir in der Diagnostik waren, sowohl als auch, als wir die Diagnose hatten, als auch mit den therapeutischen Maßnahmen. Er musste für die eine Ergo bin ich recht weit gefahren. Da durfte er dann eine halbe Stunde alle 4 Wochen früher aus dem Unterricht, nur eine halbe Stunde. Aber trotzdem war das dann okay. Und also für uns war es gut.
Der ist ja dann irgendwann auf die weiterführende Schule gekommen, nach der Grundschule. Lief das denn dann problemlos oder hattet ihr da schon so eure neuen Routinen gefunden, sage ich mal?
Also Routine, nein. Routine ist immer schwierig, weil sich einfach, na klar, die Kinder verändern sich, sie werden älter. Also ist man eigentlich immer irgendwie dabei, was Neues zu finden, immer wieder was funktioniert, was motiviert. Und dann war es ja so, dass die Pandemie kam. Das heißt, er ist, ich glaube, in der 4. ist schon Schule ausgefallen und dann ist er in die 5. gewechselt. Das heißt, mitten in diesem ganzen Chaos. Und am Anfang lief es eigentlich noch ganz gut. Und als dann aber wieder richtiger Unterricht war, habe ich dann für mich auch feststellen können oder müssen, ich kriege das nicht mehr kompensiert mit ihm, was er in der Schule nicht gut mitbekommt. Bis dahin war für mich das Wort Medikation absolut rotes Tuch. Da wollte ich gar nichts von hören. Ich kriege das hin. Ich bin ja selber Pädagogin, also das wuppe ich schon, ja. Und dann musste ich feststellen, nein, ich kann seine Schwierigkeiten in der Konzentration und in der Fokussierung kann ich nicht am Nachmittag irgendwie wieder ins Lot bringen. Er muss die Möglichkeit haben, in der Schule zuhören zu können. Dann war das so ein Moment, wo wir, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, irgendwo irgendwo in der 6. Klasse dann eben mit der Klinik gesprochen haben, dass er eben Schwierigkeiten hat und vor allen Dingen auch wieder der Selbstwert wieder gelitten hat. Und ja, dann war das so der Moment, was als Kombination eben noch dazu kam zu den anderen Strategien, die wir schon hatten.
Man entscheidet ja sich auch nicht leichtfertig, jetzt dazu ein Medikament zu geben oder es nicht zu geben, sondern es ist ja immer eine sehr individuelle Entscheidung, wo dann auch Ärztinnen und Ärzte beteiligt sind und genau das Kind anschauen. So habt ihr das dann ja wahrscheinlich auch gemacht, dass ihr da viele Gespräche geführt habt, bis ihr dann diese wahrscheinlich auch nicht ganz leichte Entscheidung getroffen habt. Du hast ja gesagt, du warst selber eigentlich eher dagegen.
Genau, also ich muss sagen, das war eine Zeit, in der ich viele Tränen vergossen habe, weil das für mich, ich kann heute gar nicht mehr sagen, warum, irgendwie ganz schlimm war. Wahrscheinlich auch, weil auch da mein Vorurteil gegenüber der Medikation einfach Wahnsinn war. Wir wurden betreut von einer Psychologin und einem Arzt in der Klinik. Und da war es am Anfang etwas schwierig, weil durch Corona war es eben sehr schwierig, dort Termine zu bekommen. Das heißt, der Anfang war recht holprig. Aber als wir dann das richtige Medikament mit der richtigen Dosierung hatten, hat es ihm einfach gut getan. Er hat sich wohl damit gefühlt, hat auch gemerkt, dass es ihm was bringt. Und somit war ich dann auch fein damit. Aber ich habe, also vor allen Dingen, ich habe lange gebraucht und habe mich immer wieder informiert und bis ich dann ein Ja dazu gefunden habe.
Gab es denn dann auch von außen, ich sag mal vielleicht Verwandte oder Nachbarn oder so, irgendwelche Kommentare oder haben die das gar nicht so mitbekommen?
Ich habe schon, also von Anfang an bin ich da wirklich sehr vorsichtig mit umgegangen tatsächlich. Also den Lehrern gegenüber habe ich das schon geäußert, weil es natürlich auch so ist, dass die eben auch aus meiner Sicht wissen sollten, da ist jetzt ein Kind, das nimmt Medikation und sich dadurch ja im besten Falle eben auch was verändert für das Kind. Könnte ja auch mal sein, dass Medikament eben nicht passt, dass sie eben auch wissen, okay, da ist jetzt gerade wirklich eben auch was, da passiert gerade was an den Medikamenteneinstellungen. Wir haben ein bisschen mehr nochmal ein Auge auf das Kind und Vorurteile. Ich glaube, das war der Grund, warum ich mich sehr zurückgehalten habe damit. Also in der Familie haben wir das schon so Stück für Stück so ein bisschen thematisiert, aber in meinem Umfeld habe ich da eigentlich nichts so gesagt. Ja, obgleich, jetzt ist es ja alles schon ein bisschen her, ich da nach wie vor einfach auch überlege, mit wem möchte ich darüber reden und mit wem nicht. Aber vor allen Dingen eben auch, weil es ja seine Geschichte ist. Und ja, und ich einfach möchte, dass das, was ich erzähle, von ihm in guten Händen ist einfach.
Du hast jetzt schon gesagt, ihm ging es dann besser oder was hat sich dann verändert, auch für ihn oder für euch als Familie?
Für uns als Familie hatte sich ja dieses Thema Wutausbrüche schon vorher verändert, weil ich einfach wusste, okay, was ist mit ihm los, konnte mit der Schule besser in Kontakt treten. Für uns als Familie hat sich in Sachen Medikation verändert, dass er in der Schule gemerkt hat, okay, ich kann dem Unterricht besser folgen. Das heißt, er konnte seine Hausaufgaben eben auch besser erledigen, weil er das, was er an der Schule verstanden hat oder mitbekommen hat, auch zu Hause eben besser dann aufs Papier bringen konnte. Und das hat ihm einfach ein besseres Gefühl gegeben. Ich krieg's ja doch mit, also ich bin nicht doof. Das ist immer wieder so ein Thema bei uns gewesen. Ich bin doof, ich kann's nicht, ich verstehe es nicht. Und das hat sich auf jeden Fall verändert. Also dadurch ist er einfach zufriedener geworden und das hat uns natürlich gut getan dann eben auch. Ja.
Und habt ihr dann trotzdem noch andere Sachen mit den Timern, wie du beschrieben hast? Oder du hast ja gesagt, ihr habt trotzdem vielleicht noch Pläne oder er bittet dann manchmal darum, können wir vielleicht einen Lernplan oder sowas machen? Wie gehe ich da vor? Also habt ihr diese Dinge auch noch? Läuft bei euch immer laut Musik im Haus, wenn Hausaufgaben gemacht werden? Wie ist das?
Also heute ist tatsächlich noch so, dass wir viel über Kopfhörer tatsächlich irgendwie arbeiten. Also ich habe ja noch zwei andere Kinder, die eben auch zum Teil betroffen sind. Das heißt, hier ist viel Kopfhörereinsatz bei uns. Dann kann man auch so laut Musik hören, wie man möchte. Wobei ich dann schon einmal gucke, na, dass die Ohren schon auch heile bleiben. Timer ist nach wie vor ein großes Thema bei uns. Auch jetzt gibt es den Timer vor allen Dingen morgens. Also um im Blick zu haben, okay, so viel Zeit habe ich noch. Also bei uns ist immer, wenn der Timer klingelt, dann sollten die Schuhe angezogen werden. Spätestens dann sollte man soweit sein. Und der Timer läuft sichtbar ab. Das heißt, man sieht, wie viele Minuten, also pro Minute ist so ein Balken. Dann haben wir, letztes Jahr war jetzt so nochmal der große Moment, da hatten wir nochmal so ein Belohnungssystem mit den Muscheln aus dem Urlaub, wo es um verschiedene Kleinigkeiten ging, die einfach zu erledigen sind. Und ja, viel über Timer, Erinnerungsfunktionen im Handy. und Kalender. Aber Kalender ist immer so, da kann man auch wunderbar dran vorbeilaufen. Da können 100 Sachen draufstehen. Also man muss dann immer irgendwie gut gucken. Ich arbeite gern viel mit Post-its. Mag ich für mich persönlich gerne. Und die kann ich dann auch mal an die Zimmertür pinnen und die bleiben dann so lange hängen, bis sie erledigt sind. Und ich finde so dieses Gefühl von Post-it abnehmen, zerknüllen, in den Mülleimer werfen, das hat auch immer noch so einen schönen Moment. Das sind so Sachen, die jetzt nach wie vor bei uns einfach Thema sind. Und Routinen im Sinne von jeden Dienstag wird aufgeräumt, das Zimmer zumindest, also Klamotten raus, das ist so eine Sache. Ja, und jeder hat so seinen Dienst im Haushalt, wobei das wahrscheinlich bei anderen Familien genauso ist. Ja,
ja, da gibt es, glaube ich, alle möglichen Varianten, wie was ist und wie was nicht ist, aber wollen wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Was ich mich noch so gefragt habe, um mich so ein bisschen reinzusetzen und das mehr zu verstehen. Ich meine, du hast ja gesagt, es ist unterschiedlich auch bei den Kindern, je nachdem, was dominiert. Aber wenn ich mich versuche reinzuversetzen, ist es einfach so, zum Beispiel Zeiten abzuschätzen, wann ist was zu Ende oder wie lange ist eine halbe Stunde. Das ist schwierig, weil sehr viel Ablenkung kommen oder man schnell in so eine Traumwelt reingeht. Oder wie würdest du das beschreiben, was quasi so im Kopf sich abspielt oder was vielleicht auch anders ist als bei neurotypischen Menschen?
Also, was bei uns zum Beispiel immer wieder großes Thema ist, ist das Verständnis von Zeit. Das Zeitgefühl, merke ich, ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und dann großes Thema ist eben auch Reizoffenheit. Ich empfinde es so, Kinder mit ADHS sind häufig offen für alles drumherum. Die nehmen ganz viele Geräusche gleichzeitig wahr und gleichzeitig das Visuelle eben auch noch. Die Sonne geht auf, da hinten fliegt ein Vogel, irgendwo bricht sich das Licht in irgendeinem Glas. Das heißt, es ist schwierig, so das Wichtige ja zu bündeln und sich darauf zu konzentrieren. Und dazu kommt eben, dass die Konzentration aber eben auch nicht so richtig gut funktioniert. Zumindest nicht auf das, wo man sich jetzt gerade unbedingt konzentrieren muss. Die Kinder haben eigentlich keine richtige Schwierigkeit mit der Konzentration, aber darauf, sie gezielt auf nur eine Sache zu lenken und eben in Sachen Schule leider auf das, wo man vielleicht auch gerade gar nicht so motiviert ist. Und deswegen eben auch diese Belohnungspläne. Den Kindern fällt es einfach schwer, diesen Erfolg danach zu sehen, dann habe ich sie fertig. Das sehe ich eigentlich als großen Unterschied. Und dann kommen häufig durch diese, ich denke mal, durch diese vielen Reize, die auf einen einprasseln, da ist noch diese Unruhe und Schlafschwierigkeiten, die viele Kinder auch mit sich bringen. Die haben einfach Schwierigkeiten, abends zur Ruhe zu kommen und einzuschlafen. Auch das ist schwierig. Und bei uns war es auch ein großer Punkt, sowas wie Familienfeste, Geburtstage waren für unsere Kinder häufig wahnsinnig schwierig. Viel zu viele Menschen, viel zu viele Eindrücke. Und dann möchte jeder ja auch irgendwie noch mit einem bisschen quatschen. Und das hat eine Weile gedauert, bis wir das so für uns verinnerlicht haben. Okay, wie können wir das so gestalten, dass es ein schöner Geburtstag oder ein schönes Familienfest wird, ohne dass unser Kind völlig überreizt und unglücklich danach wieder heimgeht. Das würde ich sagen, sind so die großen Unterschiede, zumindest bei uns.
Und du hast jetzt vorhin ja schon so angedeutet, du hast ja 3 Kinder, dass auch bei den anderen ja so ein bisschen Symptome gibt. Und hast du da Unterschiede festgestellt, zum Beispiel zwischen Junge und Mädchen?
Genau, ich habe 3 Kinder. Unser erstes Kind, das ist ein Mädchen. Und da muss ich sagen, gibt es einen Riesenunterschied. Und zwar hat die Gegensatz zu unserem Sohn ihre Diagnose erst mit 17 bekommen. Jetzt fragt man sich, das ist natürlich ungewöhnlich. Jetzt ist der Sohn schon diagnostiziert und bei dem Mädchen ist irgendwie gar nichts auffällig. Und tatsächlich bei den Mädchen ist das häufig einfach ganz anders. Sie hatte eine wirklich wunderbare Grundschulzeit. Sie ist aufs Gymnasium gekommen und da haben wir irgendwann gemerkt, okay, sie tut sich mit diesen zwischenmenschlichen Kontakten etwas schwer. Dann fingen auch bei ihr so die Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben an. Dann kam irgendwann Corona, so jetzt mal ganz grob gesagt. Und das war für sie ein Segen, weil sie konnte sich alles einteilen, wie sie das brauchte. Sie konnte sich in Ruhe strukturieren. Und sie brauchte diese zwischenmenschlichen Kontakte nicht. Aber auch da hat man gemerkt, boah, sie kippt irgendwie so ein bisschen. Aber wir wussten nicht, was ist da so los. Vielleicht kam es eben durch Corona. Sie war da in einer Zeit, wo man normalerweise ja rausgeht, mit den Freunden unterwegs ist. Und auf einmal waren all diese jungen Menschen irgendwie ja so ein bisschen isoliert. Und dann fing eigentlich eine Zeit an, ja, in der es ihr nicht so gut ging, psychisch nicht so gut ging. Sie hat dann dort die 10. Klasse noch gemacht und hat sich dann entschieden, die 11. Klasse auf einem berufsbezogenen Gymnasium weiterzumachen, dort das Abitur zu machen. Und dann ging es ihr wirklich richtig schlecht, psychisch mit Panikattacken und Ängsten. Und Wir waren da schon auch in Kontakt mit einer schulpsychologischen Beratungsstelle, einfach um mal abzuklopfen, okay, wie kann man sie unterstützen? Und dann kam der Game Changer, und zwar rief mich eine Kollegin an, und mit der sprach ich dann so, naja, unserer Tochter geht's gerade nicht so gut. Und dann hat sie gesagt, naja, also für sie hört sich vieles nach ADS an. Und dann habe ich gedacht, hä? Ah ja, aber das ist doch, sie ist doch ein ganz anderer Typ Mensch wie unser Sohn. Und da wir ja eben sowieso gucken mussten, okay, irgendwie, es geht ihr einfach nicht gut, wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen, sind wir eben auch mit ihr in ein sogenanntes Transitionszentrum gegangen. Also es ist ein Zentrum für Kinder und Jugendliche, die bis zum 21. Geburtstag eben, also nicht nur bis zum 18., sondern bis zum 21. einfach die Kinder ja angucken, diagnostizieren. Und da kam dann eben raus, dass es eigentlich fraglich ist, wie sie es mit ihrer Konzentration überhaupt so weit mit so guten Noten geschafft hat, weil die einfach nicht gut war, so die Konzentration. Das heißt, sie hat wahnsinnig gekämpft, schon überhaupt das zu erreichen. Und das ist eigentlich, kann man schon sagen, so ein bisschen typischer, was ich jetzt heute weiß, für Verläufe bei Mädchen. Die versuchen ganz lange zu kompensieren, dass sie Schwierigkeiten haben. Sie strengen sich wahnsinnig an, und auch die Gesellschaft zeigt natürlich auch Mädchen, naja, also Mädchen sollten jetzt nicht so wüst sein, sollten jetzt nicht so unruhig sein, ja, das passt nicht so. Sie sollen angepasster sein. Und unsere Tochter hat das unglaublich gut gemanagt, alles einfach, ja. Bis dann irgendwann der Punkt kam, wo sie das selber nicht mehr kompensieren konnte, ja, diese Konzentrationsschwäche. Meine Kinder haben normale bis etwas höhere Intelligenz, und trotzdem gab es dann irgendwann diese Schwierigkeit. Und genau, und dann haben wir, da war sie gerade frisch 17, ist sie eben die Diagnostik gegangen, und für sie war, nachdem die Diagnose stand, ganz klar, sie möchte auf jeden Fall auch Medikation probieren in Kombination mit Verhaltenstherapie. Und das war für sie der richtige Weg. Da war ich total erstaunt. Sie war ganz klar in dem, wie sie war. Und ganz am Anfang, muss ich auch sagen, dachte man, naja, sie hat eine Depression. Wir behandeln sie auf Depressionen. Und da bin ich wirklich dankbar, dass man das nicht getan hat, weil das eben häufig so ist, ja, dass Frauen darauf behandelt werden, obwohl ein ADHS oder ADS zugrunde liegt. Ja.
Und eben das ADS ohne das H, also ohne dieses Hyperaktivität, ist dann so, dass quasi dieser Bewegungsdrang nicht so da ist? Oder kannst du nochmal erklären, was da die Unterschiede sind?
Also im Moment gibt es verschiedene, ja, Schreibweisen, würde ich sagen. Es gibt Menschen, die schreiben das H immer dabei, weil es, und so erlebe ich es bei ihr, auch eine gewisse innere Unruhe da ist. Das heißt, man sieht ihre Unruhe nicht so, aber sie ist trotzdem da. Und wenn ich jetzt heute zurückblicke, war sie auch schon ein sehr, sehr aktives Mädchen und war in vielen Sportvereinen gleichzeitig. Also das kann sich auch über die Zeit tatsächlich verändern, gerade wenn halt gesellschaftlicher Druck einfach so sehr da ist. Eben jetzt nochmal im Sinne aufs Gymnasium auch gesagt, da ist einfach ganz schön Zug dahinter. Kann sich das auch etwas verändern, nach innen verlagern? Zumindest war es bei ihr jetzt so. Und ja, deswegen dieses ADS, ADHS, ich glaube, da streitet man sich noch so ein bisschen drum. Bei ihr steht zumindest oder wurde uns gesagt, dass es eher ein ADS ist. Wobei, und das finde ich eigentlich auch ganz schön, man mittlerweile auch immer wieder sagt, dass es auch ein Spektrum ist, damit man eben auch besser begreifen kann, die Kinder sind wahnsinnig unterschiedlich und es gibt viele unterschiedliche Ausprägungen. Natürlich gibt es so diese typischen Kardinalsymptome, aber auch die können ganz unterschiedlich ausfallen. Und so ist es eben auch mit der inneren Unruhe, der äußeren Unruhe, die sich dann aber auch über die Lebensdauer verändern kann.
Ja, also wenn ich mir das so vorstelle oder versuche, mich da rein zu versetzen, ist es ja, dass wenn ich so einen Riesenberg an Aufgaben habe oder irgendwas, wo ich merke, ich muss mich total anstrengen, um das zu schaffen, ne? Oder man könnte es jetzt ja auch beim Sport übertragen, dann sage ich immer, man muss irgendwie einen Marathon laufen, aber ich starte irgendwie nochmal 500 Meter hinter der Startlinie und die anderen, ne, sind schon vor. Das heißt, ich muss eigentlich ja doppelt so gut sein, so ungefähr, um dann überhaupt aufzuschließen und das mitzuhalten. Und wenn ich das dann anschaue und mir vorstelle über so viele Jahre, ne, deswegen das Bild Marathon, dann ist ja irgendwann meine Energie einfach weg, ne, meine Kraft komplett weg. Und dann ist es wahrscheinlich dieses, was sich bei ihr geäußert hat, mit Panikattacken oder Angst, weil einfach so wie das Glas ist komplett leer, ich kann einfach nicht mehr, brech irgendwie zusammen, oder? Ist das so? Ja.
Also es ist tatsächlich häufig so bei Frauen, die super im Berufsleben stehen, die sind mit ihren Strategien, die sie haben, immer ganz gut durchgekommen. Und wenn sie dann selber Mütter werden, dann ist es zum Beispiel immer wieder auch so, dass das zusammenbricht, weil das System, das sie sich bis dahin aufgebaut haben, funktioniert. Aber durch diese Care-Arbeit, durch noch mehr an andere Menschen denken, ich habe die Verantwortung, bricht vieles tatsächlich zusammen. Das Glas ist übergelaufen. Man kann eigentlich nicht mehr, ja. Und dieses Bild, das mit dem Marathon, das beschreibt es eigentlich ganz gut, ja. Oder die anderen laufen mit zwei gesunden Beinen und du mit einem gebrochenen. Ja, da wollen wir mal sehen, wie gut das läuft. Ja, irgendwann geht's nicht mehr. Und deswegen ist im Moment auch ja tatsächlich so ein bisschen mein Thema, weil ich meine eigene Diagnose eben auch vor kurzem bekommen habe, mich immer mehr auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Wie ist denn das eigentlich bei Frauen? Denn die werden häufig im Erwachsenenalter, ist eigentlich so die Prozentzahl ziemlich gleich zwischen Jungs und Mädels oder Männern und Frauen, aber im Kindesalter nicht. Also da werden viel mehr Jungs diagnostiziert als Mädchen. Und ja, ich finde, daran sieht man irgendwie, was für einen Leidensdruck viele dann erstmal entwickeln müssen oder einen Leidensweg haben, bis sie dann endgültig ihre Diagnose bekommen. Und wie viel schlechtes Gewissen und ich kann es nicht so gut wie die anderen und ich bin schlecht, wie viel da negative Gedanken einem durch die Jahre durch den Kopf gegangen sind.
Das heißt, dass da genetische Komponente vorhanden zu sein scheint, wenn du jetzt, das bei dir auch noch im Nachhinein diagnostiziert wurde, bei deinen Kindern, dass man also vielleicht ein bisschen schauen sollte, was ist in meiner Familie los gewesen. Und es ist total spannend, weil ich das auch schon bei anderen Diagnosen wie Autismus gehört habe, dass Mädchen viel mehr kompensieren und das manchmal gar nicht auffällt und erst viel später. Also es scheint ja sowas Generelles zu sein, dass tendenziell Mädchen mehr kompensieren und versuchen, angepasster zu sein, dass man es nicht anmerkt, vielleicht eben auch, weil es gesellschaftlich immer noch so einem vorgelebt wird oder was auch immer die Hintergründe sind. Aber würdest du sagen, waren das dann auch andere Strategien, die deiner Tochter letztlich geholfen haben? Also hat ihr zum Beispiel auch irgendwie so ein Belohnungssystem geholfen oder brauchte sie dann ganz andere Dinge als dein Sohn?
Also das mit dem Belohnungssystem habe ich tatsächlich, und da wusste ich ja noch nicht, dass sie auch betroffen ist, für sie immer mitgemacht, weil sie ja genauso mein Kind ist und ich sie genauso unterstützen möchte. Das heißt, das ist einfach immer mitgelaufen. Und ich erinnere mich, dass wir das sogar schon hatten, bevor wir bei ihm eigentlich Bescheid wussten. Denn sie war total fußballbegeistert und da gab es dann zum Beispiel immer Fußballkärtchen irgendwie als Unterstützung. Genau. Sie hat ein, würde ich sagen, ein besseres Gefühl für Tageszeit, aber wann muss ich aus dem Haus und was muss ich vorher erledigen? Und unsere Tochter hat, glaube ich, allein für morgens 20 unterschiedliche Wecker. Okay, also dann muss ich aufgestanden sein, dann muss ich Zähne geputzt haben, dann muss mein Brot fertig sein. Das heißt, sie braucht anders wie er eine ganz enge Taktung. Aber das hat sie sich alles selber irgendwie drauf geschafft. Sie arbeitet gar nicht so mit Post-its, aber sie hat so einen Glasrahmen mit einem weißen Papier, wo sie immer wieder wichtige Dinge aufschreibt. Das steht auf ihrem Schreibtisch und dann kann sie das immer durchstreichen. Irgendwie ist das so ihre Art, sich zu strukturieren. Das heißt, ja, das ist schon anders. Und was sie aber auch braucht, ist eher laute Musik oder eher Hörspiele, eher ein Podcast, den sie anhört, während sie Hausaufgaben macht. Also auch da keine Stille. Am besten nicht.
Ja, das ist ja auch ganz gut zu wissen, weil ich kann mir auch vorstellen, wenn man das jetzt nicht weiß als Eltern, kann es ja auch Streit geben. Ne? Mhm. Also so hat man ja ein System von außen, einen Timer, der sagt, du musst jetzt, wenn ich das nicht habe, dann sage ich vielleicht, jetzt zieh doch mal deine Schuhe an, jetzt putz doch endlich mal Zähne. Und dann kann es natürlich sein, dann bin ich sozusagen immer die Böse oder dann gibt es vielleicht da Streit oder ne, dann entwickelt sich da was Ungutes und so ja. Mit dem von außen kann ich mir vorstellen, ist das besser. Und das andere ist ja dieses, wenn ich jetzt denke, ich könnte mich da nicht konzentrieren bei so viel Musik und sage das dann dem Kind, also da kann man sich ja gar nicht konzentrieren, dann ist das ja total falsch. Ne? Also eigentlich so irgendwie verstehen, wie der andere denkt und dann vielleicht auch so Systeme, die sich selber entwickeln, ne, sind dann ganz gut.
Absolut. Also das ist natürlich immer der beste Fall, wenn sich daraus eigene Strategien irgendwann entwickeln. Das heißt, das, was ich vorgebe, kann ein Anstoß sein für das, was für später irgendwann ist. Und wie du schon sagst, so dieses eben auch selbstständiger werden, dass Mama das eben nicht immer sagen muss oder Papa, was ich jetzt zu tun habe, sondern wenn ich das selber auf die Kette kriege, das ist einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl. Das kennen wir alle, ja, wenn wir wissen, irgendwie es funktioniert. Und vielleicht fallen wir auch mal auf die Schnauze und dann klappt es mal nicht. Und dann aber eben wieder dran zu bleiben. Ja, das ist so das Schöne eigentlich an der Sache. Ja.
Und wenn du jetzt nach eurer ganzen Geschichte irgendwie so zurückblickst, gibt es irgendwie so einen Tipp oder irgendwas, was du anderen Eltern, die vielleicht da noch ganz am Anfang stehen, raten würdest?
Auf jeden Fall ein Elterntraining machen. Also das war für uns einfach wahnsinnig gut, eben auf der einen Seite sich mit anderen Eltern auszutauschen, auf der anderen Seite so erste wichtige Informationen zu bekommen. Dann natürlich auch immer wieder zu schauen, dass man was liest, wobei auch da ist natürlich, ja, wenn man eh ganz schön unter Strom steht, dann soll man sich irgendwie auch noch was anlesen. Das verstehe ich, das ist auch schwierig. Deswegen eben auch der Austausch mit anderen. Und das habe ich damals auch gesucht in Form einer Selbsthilfegruppe. Bin leider nicht fündig geworden, weil es bei uns im ganzen Raum nichts gibt. Und dann war ich so verrückt und habe gesagt, okay, dann mache ich selber eine. Und habe jetzt eben bei uns im Landkreis eine Selbsthilfegruppe gegründet für Eltern mit betroffenen Kindern. Wobei auch da tatsächlich viele Anfragen kommen von Erwachsenen, die auf der Suche sind nach einer Selbsthilfegruppe. Also auch die auf der Suche sind nach Menschen, mit denen sie sich austauschen können. Weil man auch da immer wieder ja Strategien erfährt, auch erfährt, okay, was gab es für Misserfolge, wie kommt man wieder raus? Und ja, genau, also Austausch mit anderen ist auf jeden Fall ein großer Punkt.
Mhm. Ja, also ich finde auch immer, das ist sehr, sehr inspirierend, wenn man dann einfach so praktische Alltagstipps hört, ne? Wie kann ich mich konzentrieren? Hilft mir Musik, hilft mir ein Hörspiel, hilft mir ein Timer und dann einfach Sachen ausprobieren kann. Und je mehr ich höre, dann kann ich ja was testen und sagen, nee, funktioniert für mich nicht. Aber da gab es ja noch diese andere Idee, ne? Und das ist dann ja, dann ist man mehr in den Lösungen und nicht so, ah, das klappt nicht, das kann ich nicht, jetzt habe ich das schon wieder nicht. Und dann kann man ja so schnell auch ins negative Gedankenkreisläufe reinkommen oder so.
Genau, ich glaube, das erfahren wir Eltern oder vor allen Dingen eben auch die Kinder ja sowieso oft genug. Das klappt nicht, das funktioniert nicht. Du hast zwar gelernt, in der Arbeit ist es aber trotzdem eine 5. Ah, du hast wieder nicht gehört, dass die Bücher abgegeben werden müssen. Turnbeutel liegt zu Hause, ja, so Klassiker. Da gibt's also genug, was irgendwie nicht gut läuft. Und deswegen, so wie du sagst, ist es auch mein Anliegen eigentlich zu gucken, was läuft denn eigentlich gut? Und unser Sohn ist jetzt gerade in der 9. Klasse. Das heißt, übernächstes Jahr ist Abschluss. Das heißt, er muss sich damit beschäftigen, was möchte ich beruflich machen? Und es hängt ihm natürlich immer noch so ein bisschen nach. Naja, andere, die können sich besser konzentrieren, können besser lernen. Und wo wir im Moment oft drüber sprechen, okay, aber was macht dich denn aus? Was kannst du denn eigentlich gut? Ganz abgesehen von Noten, von allem, was da ist, wer bist du denn eigentlich? Und dann mal zu fühlen, okay, wo kann es denn hingehen? Und wenn, ich hoffe so ein bisschen, wenn er dann eine Idee hat, ihn das auch wieder mehr motivieren kann und bestärken kann, was eben dieses Schulthema angeht.
Ja, es ist ja schon, sag ich mal, ein bisschen einseitig oft so oft Wissensabfrage oder dass man ganz viel lernen und dann wiedergeben muss. Aber es gibt ja ganz viele Berufe, wo ich das nicht brauche, ne? Und es geht wahrscheinlich ja auch immer mehr dahin, dass ich Wissen immer schneller irgendwo abrufen kann. Und das ist ja, wenn ich was mit Menschen mache oder so, kommt so ganz andere Sachen an, zum Beispiel, ne? Wenn ich was Handwerkliches mache, wahrscheinlich auch. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Und jetzt, weil du ja selber auch so ein bisschen diese Geschichte hast, dass du gesagt hast, oh, du hattest am Anfang Vorurteile und dann jetzt weißt du ganz viel darüber und siehst vieles anders. Gibt's da noch irgendwas? Oder wenn du heute so sagen würdest, was denkst du über ADHS oder was gibst du vielleicht auch anderen mit in deiner Selbsthilfegruppe? Was wäre dir da nochmal wichtig zu sagen?
Also, ja, klar mitzugeben. Es ist anstrengend. Es kann anstrengend sein, diese Kinder zu begleiten. Aber sich nicht zu entmutigen, sich auf jeden Fall Pausen zu gönnen, wenn es geht. Denn es bedarf einfach viel Geduld und viel, sehr viel Emotion und Gefühl, weil häufig eben auch diese Kinder sehr emotional sind und sehr gefühlvoll sind. Und dann aber eben auch, dass es Fertigkeiten gibt, die Kinder mit ADHS eben häufig auch mitbringen. Und das ist ein wahnsinnig großes Gerechtigkeitsempfinden. Es ist große Empathie und eben diese Reizoffenheit kann natürlich sehr anstrengend sein, führt aber dazu, dass man gleichzeitig vieles eben auch wahrnimmt. Es sind oft diejenigen, die merken, okay, irgendwem geht's nicht gut, die wahrnehmen, irgendwo ist irgendwas nicht im Lot oder es ist irgendwas besonders toll, so sehr begeisterungsfähig sind. Das heißt, da ist so viel Tolles und da eben auch zu schauen, was gibt's denn da einfach alles und ja, zu schauen, in was ist mein Kind gut? Ist es sehr musikalisch? Ist es gut in Sport? Und da Fokus drauf zu setzen und zu signalisieren, hey, du bist nicht nur Schüler XY, du bist toll, so wie du bist, mit den Talenten, die du hast und Interessen, die du hast. Und da zu bestärken, das wäre schön. Ich weiß, es ist im Alltag oft schwierig, aber das würde ich gerne mitgeben. So, ja.
Kann ich da nochmal eben ein bisschen mehr Augenmerk auf das Selbstwertgefühl legen, weil viele Kinder denken, oh, im Vergleich mit anderen fällt mir das so schwer, ich kann das nicht. Und dann zu sagen, ja, da hast du ja viele Beispiele genannt, wie ihr das macht, zu sagen, ist es vielleicht besonders wichtig, betroffene Kinder zu loben oder anzuerkennen und auch zu sehen, boah, ich sehe, wie schwer das ist und du hast es trotzdem geschafft, ne, so in diese Richtung.
Ja, so wie dein Beispiel mit der Marathon, mit dem Marathonläufer, wenn du halt sagst, die Person hat noch 500 Meter mehr gelaufen oder die Person ist mit einem kranken Bein gelaufen, dann ist diese Leistung ja eine viel größere, auch wenn das Ziel das gleiche war. Aber das, was dazwischen passiert ist, die Anstrengung, war einfach eine viel größere. Und deswegen auch der Fokus auf, du hast dich angestrengt, ich sehe das, ja, das ist super und ich bin bei dir. Und ja.
Ja, ich glaube, ganz vielen hilft das ja auch, wenn man überhaupt das Gefühl hat, mich versteht einer, ne? Weil man hat ja ganz oft, glaube ich, so im Alltag das Gefühl, naja, die anderen verstehen das ja gar nicht, denen fällt ja alles so leicht, die wissen gar nicht, wie es mir geht. Und wenn dann jemand kommt und gerade die Eltern sagen, ich sehe, wie schwer du es hast, ich sehe, dass du einfach nicht die gleichen Ausgangsvoraussetzungen hast und was du trotzdem tust, ne, das ist, glaube ich, schon mal so, da fühlt man sich einfach, Mensch, endlich versteht mich mal jemand.
Absolut, ja. Und das können verschiedenste Menschen sein. Also bei uns war das zum Beispiel auch der Schlagzeuglehrer, der unserem Sohn wahnsinnig gut getan hat. Oder im Falle von unserer Tochter die Trainer im Leichtathletik, ja, die einfach gestärkt haben und da signalisiert haben, hey, du bist echt voll mit dabei, das ist toll, ja. Und die wussten jeweils nichts von den Diagnosen. Und das waren einfach Menschen von außen, die unseren Kindern sehr gut getan haben.
Ja, vielleicht auch nochmal dieses, Schule ist nicht alles im Leben, es gibt eben auch noch Hobbys und andere Sachen und wenn man dann in einem anderen Bereich, ne, kann man sich als ganz anderer Mensch zeigen, so ungefähr.
Absolut, und da muss ich auch sagen, mir hat damals die Psychologin, als wir dann die Diagnose hatten und dann hat sie uns eben verabschiedet und hat gesagt, wir müssen ihn nur gut durch die Schule kriegen, dann ist alles gut. Und das war für mich so, okay, krass, okay, also Schule, ja, das wird jetzt anstrengend, da hat man noch 7 Jahre vor uns. Aber sie hat so mitgegeben, der ist toll. Okay, vergessen Sie das nicht, der ist super. Aber er wird es wahrscheinlich erstmal schwer haben und dann wird's gut. Und das habe ich immer noch bei mir, so diesen Satz. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie mir das gesagt hat. Und es trägt mich immer noch.
Doch so dieses, du bist gut, so wie du bist. Ne?
Genau.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir, glaube ich, sehr viel gelernt und sind jetzt schon ziemlich am Ende vom Podcast angekommen. Und wir haben da ja immer noch 3 Abschlussfragen, 3 persönliche Fragen. Versuche gerne, die auch sehr kurz zu beantworten. Und das erste ist, was bringt dich total auf die Palme oder was regt dich immer wahnsinnig auf?
Wenn jemand sagt, er oder sie müsste sich nur mehr anstrengen.
Okay, ja, da verstehe ich gleich, worauf du hinaus willst. Und wenn es bei euch mal mit 3 Kindern ist, das ja sowieso wahrscheinlich oft turbulent und ganz viel los, 1000 Termine, wenn es so richtig stressig wird, wie entspannst du dann am besten?
Also tatsächlich fällt mir Entspannen wahnsinnig schwer, aber paradoxerweise am liebsten in einem Café, wo viel los ist, mit Selbstbedienung, wo niemand an meinen Tisch kommt und was von mir möchte. Und ich weiß, meine Kinder sind versorgt, ich muss jetzt nicht um eine bestimmte Uhrzeit zu Hause sein, sondern ich könnte da meinetwegen auch 6 Stunden sitzen. Dann ist gut, wenn ich einfach so den Rücken frei habe, mal für einen Nachmittag.
Auch mal Zeit für dich hast, sozusagen.
Ja.
Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
Dass Schulen und Einrichtungen generell auch ein bisschen besser informiert sind über ADHS. Dass es auch in der Lehrerausbildung ein deutlich größeres Thema wird, weil das erlebe ich auch in meinem Berufsalltag, dass das eben leider nicht der Fall ist. Dass da sehr viel Unwissen gibt noch. Und allgemein, ja, Menschen offener sind gegenüber anderen Menschen, die eben vielleicht augenscheinlich erstmal auch nicht ganz so ticken wie andere, wenn man da respektvoll miteinander umgeht.
Dass wir einfach alle ein bisschen mehr Toleranz füreinander haben, ne? Weil wir anerkennen, dass die Gesellschaft nun mal divers ist. Das ist, glaube ich, ja sowas, was wir alle unterschreiben können hier.
Absolut. Und es ist schön. Ja, es ist schön. Und es kann so schön bunt sein. Und wäre schön, wenn wir das auch erleben und miteinander leben können. Das würde mich freuen.
Ja, ich finde, du hast das ja auch so schön gesagt. Es gibt ja eben, vielleicht hat man in dem einen Punkt hat man es schwieriger und dafür bei einem anderen sieht man dann aber, demjenigen geht es schlecht. Ne? Es ist ja ganz oft so, ja, ganz viele verschiedene Aspekte. Das heißt, wenn jetzt jemand sich irgendwas nicht so gut merken kann, aber dafür sehr sozial ist und empathisch, ne, dann brauchen wir auch solche Menschen und deswegen sollte man immer das große Ganze im Blick behalten, sozusagen.
Absolut.
Ja. Dann sage ich vielen Dank für deine Aufklärungsarbeit zu diesem Thema und dass du auch so viele praktische Tipps uns mitgegeben hast und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.
Vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. War schön, hier zu sein.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, du konntest aus Cornelias Geschichte viele wertvolle Inspirationen mitnehmen. Probier am besten aus, welche Strategien dir in eurem Alltag helfen können. Oder sprich mit anderen Eltern, die schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht findest du eine Selbsthilfegruppe in deiner Nähe. Oder du kannst natürlich auch gern bei uns Mitglied werden. Wir haben auch eine Themengruppe über Autismus und ADHS, wo du viele Infos bekommen kannst. Schau dich einfach auf unserer Webseite um unter www.meinherzlacht.de. Ganz wichtig ist, vergiss nie, du bist nicht allein. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, deine Christine.
Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz lacht über die Nussbaum-Medien noch bekannter wird.